Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Linus, wir starten einfach. Neue Folge, vierte Halbzeit. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Mein Name ist David Döring. An meiner Seite Linus Wiebrecht und wir sprechen einfach mal über all das, was den Dortmund Amateurfußball heute bewegt, wobei wir gar nicht so viel Entscheidungsmacht heute darüber haben, was die genauen Themen sein werden, denn wir haben uns heute was Verrücktes überlegt. Wir machen ein kleines Thesenbattle, aber nicht untereinander oder gegeneinander, sondern die Redaktion hat uns 5 Thesen mit Blick auf den Saisonausgang oder die restliche Saison einfach mal mitgegeben. Und wir wissen nicht, ob es die Kreisliga C7 wird oder die Oberliga Westfalen oder Regionalliga West. Und wir quatschen einfach mal drüber. Deshalb haben wir beide auch unsere Handys hier mit am Start. Kann sein, dass wir den einen oder anderen Blick nochmal werfen müssen auf die einzelnen Ligen. Und ich bin aber relativ optimistisch, dass wir da was zusammenbekommen. Und bevor wir damit starten, einmal grundsätzliche Frage, worauf blickst du zurzeit, wenn du auf den Amateurfußball guckst?
Also ich gucke eigentlich immer jeden Sonntagabend alle Ligen durch, von ganz oben bis nach ganz unten, eigentlich immer die Reihenfolge. Ich glaube, was seit Wochen schon so ist, dass die Landesliga immer noch mit am spannendsten oder interessantesten aus Dortmunder Sicht ist, mit Homburg, mit Sölde und mit Hannibal, die noch da unten drin kämpfen und wo es sich auch langsam abzeichnet, wie das enden könnte. Aber da gucke ich immer noch drauf und dann auch die Bezirksligen, da Abstiegskampf und in der Bezirksliga 6 den Aufstiegskampf. Glaube ich, das sind so die Sachen, wo ich am meisten hingucke.
Ja, das geht uns ähnlich. Wir gucken auch alle Ligen durch. Das ist, glaube ich, für uns immer das Wichtigste zu wissen, was passiert gerade überall. Ne? Ist irgendwo ein verrücktes Ergebnis da. Ja, und Landessieger ist auch ein guter Punkt. Der FC Roche, vielleicht auch Teil der Thesen heute.
Genau, auch das.
Auf einmal Tabellenführer, ne? Also irgendwie ganz lange oben mitgespielt und zwischendurch auch, glaube ich, richtig viel gehadert, was das denn die Saison überhaupt alles wird irgendwie. Und war nicht so zufrieden, irgendwie, weil man im oberen Mittelfeld war, nicht so ganz oben dabei und jetzt ist man auf einmal Tabellenführer. Also ja. So kommt es mir von außen vor und ja, der ganz große Sprung ist möglich.
Ja, vor ein paar Wochen gab es noch, ich weiß nicht genau gegen wen, aber es war, glaube ich, mehr oder weniger direkter Konkurrent, wo dann das Spiel verloren wurde und da dachte jeder, ja gut, dann war es das jetzt und jetzt wird noch irgendwie so 8 Spiele oder so um die Goldene Ananas ein bisschen gespielt. War eine gute Saison als Aufsteiger und mehr aber auch nicht. Und wie du sagst, plötzlich irgendwie so mehr oder weniger aus dem Nichts sind sie Tabellenführer und haben jetzt das Ding selbst in der Hand, was finde ich aus Dortmunder Sicht extrem schön und positiv ist.
Ja, das macht den Reiz ja auch aus, das macht es so spannend. Und wir hatten sehr intensive Wochen in den letzten Wochen und Monaten mit ganz viel Vorkommnissen, unter anderem bei Türkspor Dortmund, dem Regionalligisten, bei TuS Bövinghausen in der Oberliga, auch beim FC Brünninghausen in der Westfalenliga. Es ist nicht das Gefühl, dass jetzt gerade Ruhe einkehrt, weil es geht bei so vielen Vereinen noch sportlich um so vielen. Es geht um Aufstieg, es geht um Abstiegskampf, Klassenerhalt, Saisonplanung auch. Ne? Also bei einigen Vereinen wird es auch davon abhängen, glaube ich, wo die nächste Saison spielen, wie die dann planen können, mit welchem Personal. Und das macht es dann auch so spannend und interessant. Und wir blicken da weiterhin drauf. Wir schauen aber jetzt direkt mal auf die Thesen. Kann sein, dass wir auch direkt sagen, jo, sehen wir ganz genauso, das wird so passieren, das wird...
Schauen wir mal.
Ne? Ja, schauen
wir
mal.
Sehr gespannt.
Was da jetzt bei rumkommt, was die Kollegen Timo Janisch und Jari Sprenger uns da mit auf den Weg gegeben haben. Ich habe die hier verdeckt auf dem Tisch liegen und schau einfach mal drauf. These 1. Türkspor Dortmund ist in den vergangenen 12 Monaten in die Regionalliga aufgestiegen und hat die Hallenstadtmeisterschaft gewonnen. Das allerdings werden für die nächsten Jahre die letzten Erfolge und Titel gewesen sein. Steile These. Ja, wir haben zweifacher Hallenfußball-Stadtmeister in Dortmund, also Titel stark verteidigt, wenn auch wirklich in letzter Sekunde gegen Westfalia Huckade. In die Regionalliga aufgestiegen als erster Amateurfußballclub in Dortmund und dann sich aus der Regionalliga zurückgezogen. Deine erste Einschätzung zu der These?
Also erstes Gefühl war, nein. Ich glaube nicht, dass der Erfolg jetzt komplett vorbei ist. Jetzt gerade so eine Pause irgendwie, man weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Ich glaube, es wird ja wieder so ein bisschen trainiert, auch mit ein paar Leuten, die noch dabei sind. Aber so richtig klar ist das alles nicht, wie es da auch ab Sommer weitergeht. Trotzdem ist es noch Türkspor Dortmund, noch ein Oberligist dann, der, glaube ich, auch immer noch einfach Anziehungskraft hat und auch polarisiert irgendwo. Und sie haben sich ja in den vergangenen Monaten einfach auch breiter aufgestellt mit viel mehr Leuten, die viel Zeit da rein investieren und sich gut um den Verein kümmern, auch wenn das jetzt natürlich ein sehr unschönes frühes Saisonende war, was sich keiner so gewünscht hat wahrscheinlich. Trotzdem glaube ich, dass da ein besseres Fundament ist als vielleicht noch vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder so, auf das man jetzt aufbauen kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass das der letzte große Erfolg ist. Also es ist natürlich auch da ein bisschen subjektiv, was ist ein großer Erfolg. Ist jetzt ein Klassenerhalt in der Oberliga vielleicht schon ein großer Erfolg nächstes
Jahr?
Oder
über Jahre einfach konstant in der Westfalenliga zu spielen. Ne?
Genau,
ist, finde ich, für viele auch Vereine ein sehr großer Erfolg schon. Also ich glaube, in Schüren, da wird man sagen, ey, wir spielen seit Jahren konstant in der Westfalenliga. Wenn es auch vielleicht oftmals gegen den Abstieg geht oder so, aber die halten da immer wieder die Klasse, halten da souverän mit. Ist, glaube ich, für viele auch schon ein Erfolg. Ne?
Und genau. Und dann eben auch die Hallenstadtmeisterschaft, wo ich glaube, ist auf keinen Fall einfach, das Ding zu holen, aber da wird man automatisch als Oberligist immer eine gute Rolle spielen und auf jeden Fall auch, wenn nicht unbedingt definitiv weit kommen, aber wie gesagt, gute Chancen haben und da eine gute Rolle spielen. Deswegen würde ich diese These nicht unterstützen.
Ja, seh ich relativ ähnlich wie du. Wir haben kurioserweise, wir haben heute in der Redaktion, heute ist Dienstag, der 15. April. Wir haben heute noch eine Anfrage an Türkspor rausgeschickt, wollten mal nachhören, wie stellen die sich gerade auf, was passiert da gerade im Club mit Blick auf die neue Saison, denn ja, da sind noch viele Fragezeichen, die auch in der Amateurfußball-Community herumschweben und kriege ich auch selbst oft noch die Frage gestellt, wenn ich jetzt mit Leuten irgendwie aus dem Amateurfußball quatsche, spielen die nächste Saison Oberliga, also melden die dafür oder wo fangen die an wieder? Und das ist das, was ich damals gehört habe, als sie zurückgezogen haben. Die wollen wieder Oberliga spielen, die wollen sich neu aufstellen, die wollen mit einem ganz anderen Gerüst irgendwie an die ganze Sache rangehen, um langfristig es vielleicht nochmal in der Regionalliga zu probieren und dann vielleicht sogar auch in Dortmund, wenn es denn möglich ist. Da muss man halt sehen, wie es bis dahin aussieht und ob das vielleicht schon in 2-3 Jahren vielleicht der Fall ist oder vielleicht eher in 5, 6, 7, 8 Jahren. Kann man auch vorstellen, dass Türkspor auch in den nächsten Jahren vielleicht erstmal ein auch erfolgreicher Westfalenliges oder Oberliges sein kann, der konstant in den Ligen da spielt, vielleicht auch mal hin und her pendelt. Da muss man halt auch schauen, wen die verpflichten jetzt.
Ja.
Was die an Spielermaterial bekommen. Türkspor war eigentlich in den vergangenen Jahren, in denen die so hoch emporgeschossen sind und das ja wirklich grandios gemacht haben, ne? Auch hatten immer wieder das richtige Gespür für die richtigen Leute, haben sich gute Spieler geholt, haben natürlich auch da sehr viel investiert. Muss man ja auch nicht drum herum reden, dass es da um finanzielle Mittel auch geht, weil da war der eine oder andere Spieler mit dabei. Der hat eine längere Anreise auf sich genommen, um bei Türkspor zu spielen. Da geht es dann auch ein bisschen um Herkunft, Verbindung, Identität. Das sind auch alles Dinge, die bei Türkspor mit reinspielen. Das ist natürlich auch super für den Verein, dass sie da den einen oder anderen Spieler, der vielleicht einen türkischen Background hat, dafür sich gewinnen können. Und deshalb, ich weiß jetzt nicht, ob die Hallenstadtmeisterschaft dann auf der Prioritätenliste im dritten Jahr hintereinander nochmal ganz oben steht, aber wäre natürlich auch nochmal was. Ich glaube, 40. Jubiläum der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft dieses Jahr und Türkspor könnte zum dritten Mal hintereinander zu gewinnen. Ich glaube, die werden wissen, wie sie das Turnier einzuschätzen haben und worum es dabei geht. Und die Fallhöhe ist ja immer sehr, sehr groß. Ne? Also
ja.
ich möchte ungern sagen, dass wir uns freuen, wenn da irgendwie ein Oberligist in der Vor- oder Zwischenrunde ausscheidet, aber da sind schon immer dann die Sachen, wo dann ganz Dortmund draufschaut und
so
ein bisschen lächelt irgendwie, wenn dann ein Oberwestfalenligist irgendwie frühzeitig scheitert, mal gegen A-Ligist. Und ich glaube, so eine Blöße möchte ich Türkspor dann nicht geben. Ich bin bei dir, dass das nicht die letzten Erfolge und Titel gewesen sind in den nächsten Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass Türkspor um die HSM-Krone mitspielt, um den Kreispokal vielleicht auch. Und was dann Erfolg ist, das müssen die Verantwortlichen also für sich selbst einschätzen. Und vielleicht kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir sagen, hey, okay, wir wissen, mit dem Etat können wir die Westfalenliga jedes Jahr halten oder die Oberliga jedes Jahr halten und finden genug Leute und genug Spieler und können uns so weit dann aufstellen, dass wir irgendwann sagen, hey, wir haben so ein breites Portfolio an Verantwortlichen, Funktionären, Spielern vielleicht, können dann nochmal den Sprung wagen, vielleicht ist eine Liga höher zu probieren.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt in dem Sommer schwieriger wird, eben die Spieler zu holen, die du vorhin angesprochen hast, die von weiter weg kommen, die wirklich was auf sich nehmen. Gerade jetzt mit der Vorgeschichte, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, ist das vielleicht ein bisschen abschreckend für so einen Aufwand, den andere dann betreiben. Aber vielleicht geht es dann genau darum, auch wieder junge Talente aus Dortmund, aus dem Raum Dortmund oder der näheren Umgebung zu holen. Und auch damit kann man ja erfolgreich sein und was aufbauen. Und wie du eben sagst, vielleicht jetzt nicht unbedingt schon im nächsten Jahr, sondern dann auf eine etwas längeren Zeitraum ausgedehnt, aber ich sehe das nicht so, dass das jetzt durch diesen Regionalliga-Rückzug alles in Schutt und Asche liegt.
Das unterschreibe ich genauso. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch der Wunsch oder der Plan da ist, langfristig eine Tribüne in die Nordstadt zu holen, an den Platz von Türkspor und dann es vielleicht nochmal zu probieren, kriegt man vielleicht irgendwie eine Lizenz für die Regionalliga. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, über das sich der Verband Gedanken machen muss. Wie verschärft oder wie anders kriegt man so eine Lizenzierungsfrage vielleicht auch hin? Wie passt man die Vorgaben vielleicht an, denn die Liga ist an sich nicht reizvoll für Amateurfußballvereine, weil als Amateurfußballverein musst du super viel mitbringen, um da mitzuspielen und hast so hohe Kosten, hast dann vielleicht für ein Jahr dieses schöne Erlebnis auch mit Duellen gegen Vereine wie den MSV Duisburg jetzt in dieser Saison, gegen Rot-Weiß Oberhausen, den Wuppertaler SV, aber nimmst da vielleicht in Kauf, dich zu übernehmen und mittlerweile, wenn ich mir das Spektakel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, beim ersten FC Düren angucke, mit Spielercasting und ja, die werden jetzt jedes Spiel nicht Haushoch verlieren. Ich glaube, das machen sie dafür auch wirklich ganz gut, ganz ordentlich, irgendwie mit 0-4 jetzt und 0-6. Ich glaube, das ist, da kann man irgendwie noch mit leben, aber ja, mit dem Spielercasting irgendwie angetrieben von Influencern und an sich ist das eine Profiliga, das darf ja eigentlich keinem erzählen. Hat Türkspor sich also fast schon den Kopf irgendwie vernünftig aus der Schlinge gezogen. Ich kann total verstehen, dass sich alle anderen darüber ärgern, aber am Ende haben die das Finanzielle gesehen und haben gesagt, das bringt uns hier nichts mehr. Ist sportlich natürlich, muss man drüber urteilen. Ne? Das ist natürlich klar, dass das nicht der Weg sein sollte und dass das auch von der Liga so und vom Verband nicht gewünscht sein dürfte. Ja, deshalb muss sich der Verband nach dieser Chaos-Saison, weil Türkspor war ja nicht der einzige Verein, wo dann ein bisschen was los war. Bisschen
Dotern drüber in der Regionalliga.
Genau. Ne? Also da guckt ja auch ganz Deutschland drauf mittlerweile. Und da sind ja auch Traditionsvereine, die betroffen sind, wie der KFC Uerding. Es ist sehr wild. Und Türkspor war jetzt aber drei Viertel der Saison dabei und hat das mal mitgenommen und mit uns, glaube ich, auch viele Lehren draus gezogen. Und man kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen an der Stange bleiben und sich vielleicht anders aufstellen und das Ganze vielleicht nochmal probieren. Vielleicht nicht nächste Saison, aber in den nächsten Jahren. Wir machen weiter mit der zweiten These und wir machen einen großen Quantensprung, sehe ich hier gerade, von der Regionalliga in die Kreisliga. Die Kreisliga A1 Dortmund ist qualitativ kaum schwächer als die Bezirksliga 8. Das ist eine steile These, finde ich, eine sehr steile, denn ich glaube, wenn man auf die Kreisliga A1 guckt, guckt man dann vor allem auf die ersten drei Teams, die ganz vorne sind.
In den Kopf gekommen, ja.
Ja, man denkt an KF Schari, an den FC Sarajevo Bosna, an Westfalia Dortmund. Und ich glaube, dahinter steckt ganz viel Qualität. Also ich glaube, dahinter stecken Vereine, die auch in der Bezirksliga wahrscheinlich gegen Abstieg spielen würden, in der Bezirksliga 8, aber sich vielleicht irgendwie gerade so retten könnten. Man muss jetzt natürlich so sehen, man hat dann Rot-Weiß Barup, Körne, haben wir jetzt hier die Liga mal aufgemacht, Germania, Kichlinde. Und ich würde sagen, selbst Sus Özbekley, ja, bis auf die Abstiegsteams würde ich die These in Teilen bestätigen. Also qualitativ kaum schwächer als die Bezirksliga 8. Das sehe ich schon ähnlich. Ich habe vor der Saison zum Beispiel super viel von Sus Özbekley gehalten. Bin jetzt gerade total verwundert und enttäuscht, wie weit unten die stehen. Ja, vor allem, weil die in der Halle immer sehr gut aufspielen. Ne? Aber
der Saisonstart war ja auch überragend gut. Da waren die auch.
Der war richtig gut, ne? Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dann lief es einfach nicht mehr. Kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ich glaube, spielerisch bringen da einige Teams was mit. Ob die alle wirklich in der Bezirksliga 8 mithalten können, ist eine andere Frage, weil du triffst da ja auch auf Teams irgendwie, die qualitativ so gut besetzt sind und die so viel Spaß mitbringen. Wenn ich da an den VfL Kamen denke, der hier teilweise ein Dortmunder Team nach dem anderen auseinandernimmt und denen keine Chance lässt, da musst du auch deine Mannschaft ja bei Laune halten, ne? Also, dass die da weiter spielt. Und von der Qualität her kann ich mir vorstellen, dass man mit dem unteren Tableau der Bezirksliga 8 vielleicht mithalten kann.
Genau.
Und da vielleicht dann gegen den Abstieg spielt. Für die ersten 3 bis 5 Teams, ich würde Barup vielleicht noch mit dazu zählen, weil die auch eine ganze Phase lang richtig gut gespielt haben. Körner hat sich jetzt mit nach oben gearbeitet auf Platz 4. Aber ja, Schari, Sarajevo und Westfalia Dortmund, das sind eher die Teams, die will man im oberen Drittel dann mit dazu zählen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde die drei auch, wer auch immer da jetzt den Sprung macht, dann am Saisonende, bei denen sich jetzt keine große Gefahr in der Bezirksliga, in welche Staffel auch immer sie dann kommen. Aber die 8 ist ja schon sehr wahrscheinlich oder meistens.
Hängt ein bisschen davon ab, ne? Also Westfalia Dortmund könnte dann, die kriegen ja den Platz vom TuS Bövinghausen.
Ja, stimmt. Ja.
Und die haben dann die Verbindung eher zu den Westclubs, das heißt Westfalia Huckade, Menge der 0820 und der SV Westrich und die Wege nach Bochum sind immer sehr kurz und nach Castrop-Rauxel auch. Wobei ich immer noch großer Fan und großer Wunsch bin einer Dortmunder Bezirksliga, die für uns dann totale Relevanz hätte und total interessant wäre. Den Antrag muss ich noch einreichen beim Verband, der ist noch nicht da.
Ja gut, aber wie auch immer, ich traue allen da auch eine gute Rolle in der Bezirksliga zu. Darunter bin ich mir schon nicht mehr so sicher, muss ich sagen, weil klar, man kann jetzt nicht nur auf die Tabelle und auf die Punkte gucken, aber ich meine, es sind vom Westfalia Dortmund, die auf Platz 3 stehen aktuell, zu Platz 4 auch schon 11 Punkte. Also da ist auch schon so ein kleines Gefälle dann am dritten Platz schon in der Liga und in der Bezirksliga 8. Die sind jetzt alle nicht überragend wahrscheinlich, die Teams, gerade aus Dortmund, sondern dann, wie du gerade schon gesagt hast, VfL Kamen oder ähnliche Teams, die da die Liga so ein bisschen auseinandernehmen. Aber trotzdem glaube ich, dass da nochmal ein bisschen eine andere Qualität ist, jetzt im Vergleich zu den Teams in der Kreisliga A, Platz 4. Mhm. Also, wie gesagt, die drei oberen, die würde ich da komplett mit reinnehmen in die Bezirksliga. Darunter, weiß nicht, sehe ich die Qualität irgendwie nicht so ganz, auch wenn ich jetzt nicht viel spielerisch gesehen habe, aber einfach auch ein bisschen vom Gefühl und man sieht es ja dann in Pokalspielen manchmal, das ist zwar auch nochmal was anderes, ein Pokalspiel, ein Ligaspiel, aber auch da kann ich mich gut erinnern, haben die Dortmunder Löwen in einer dünnen Personaldecke 3-1 bei Westfalia Dortmund gewonnen, relativ souverän und problemlos und auch das kann man ja so ein bisschen als Indiz vielleicht da reinziehen, dass da doch ein bisschen noch Qualitätsunterschiede bestehen, deswegen schließe mich hier an, wird die These zum Teil wird der These zum Teil zustimmen.
Das Verrückte ist, dieser Kreispokal gibt ja ganz gut was her, ne? Also dann Sarajevo Bosna hat dann die Löwen rausgehauen, aber im Elfmeterschießen war es, glaube ich. Und was man aber dazu sagen muss, und deshalb dürfen wir den Teams im Mittelfeld nicht Unrecht tun, wir haben jetzt vergangenes Wochenende auch zum Beispiel gesehen, Blau-Weiß-Huckade spielt 2-2 gegen Kalf Schari. Wohl die größte Überraschung. Also hat wohl kaum einer gedacht, dass Schari noch irgendwelche Punkte lässt, außer in den Spielen vielleicht gegen die direkten Konkurrenten. Und dann spielt Huckade 2-2 gegen die. Wir haben das im Laufe der Saison gesehen. Dorstfeld hat Westfalia Dortmund geschlagen. TSC Eintracht hat Westfalia Dortmund geärgert. Und das passiert immer wieder. Und das wird es aber immer wieder so geben. Und das macht die ganze Geschichte auch weiterhin so spannend und sorgt aber auch dafür, dass die Qualität in der Liga sehr hoch bleibt. Und noch spannender wird es dann ja spätestens dann, wenn es das Projekt Dortmund-Liga, es wird halt einfach nur eine eingleisige Kreisliga A geben, dann spätestens übernächste Saison gibt. Und nächste Saison gibt es das große Zittern, weil da steigt dann ab, glaube ich, Platz 8 oder so ungefähr.
Ja, genau, steigen alle ab.
Steigen dann gefühlt alle ab, ja, genau. Und dann wird es halt von der Qualität, glaube ich, richtig
nochmal gut,
wenn
besser,
man die beiden A-Ligen zusammenpackt. Und dann könnte man mal den Vergleich ziehen. Dann ziehen wir den Vergleich dann am Ende der ersten eingleisigen A-Liga-Saison, in welcher Staffel denn die besseren Mannschaften gespielt haben. Wir haben uns jetzt nur auf die Kreisliga A1 bezogen oder so, aber dann wird man vielleicht auch einen Unterschied merken. Und wir machen den Sprung zur nächsten These, These Nummer 3, und sind beim VfR Sölde angelangt, Landesliga, vielleicht auch noch Bezirksliga, können wir, glaube ich, beide Vereine, beide Mannschaften mit reinnehmen, die erste und die zweite. Der VfR Sölde ist die größte sportliche Enttäuschung der Saison im Dortmunder Amateurfußball.
Würde ich auf den ersten Blick unterschreiben.
Würdest du unterschreiben?
Ja.
Spannend.
Also, ich bin gerade im Kopf mal die anderen Ligen alle durchgegangen und da sehe ich keinen. Also ich gucke jetzt erstmal auf die erste Mannschaft, aber es ist ja relativ leider parallel, was bei der ersten und zweiten Mannschaft passiert. Mir fällt jetzt gerade keine andere Mannschaft ein, außer jetzt die großen Fälle, sage ich mal, von Türkspor, war man sicherlich auch enttäuscht, von Bövinghausen haben uns vielleicht erwartet irgendwann, aber auch sicherlich Enttäuschung. Aber sag mal, von den unauffälligeren, normaleren Vereinen wäre das bei mir schon Sölde, weil ich in den letzten Jahren immer, ich will nicht Fan sagen, weil ich bin auch immer noch neutral, aber ich mir hat das immer gefallen, weil die immer gut gespielt haben, waren immer alle sehr sympathisch, finde ich. Einen, habe ich auch schon öfter hier gesagt, hat immer das Gefühl gegeben, dass das ein Team ist und ein Verein, also eben auch erste und zweite Mannschaft gut zusammengearbeitet haben. Und das ist irgendwie nicht mehr so nach außen, finde ich, so stark, dieses Gefühl, einfach auch durch das, die Sachen, die da passiert sind mit den Abgängen von Patrick Johann und von Marvin König zum Beispiel mitten in der Saison, was natürlich jetzt auch nochmal ein paar Schleifen mehr gedreht hat alles, aber das sind so Punkte, die, finde ich, dazu geführt haben, dass dieses Gefühl von VfL Sölde ein bisschen verloren gegangen ist und dann eben sportlich, spricht das, glaube ich, für sich, was die erste und zweite Mannschaft betrifft, in der Landesliga und in der Bezirksliga, relativ chancenlos, beide am Tabellenende. Und man wartet jedes Wochenende, oder ich zumindest warte irgendwie darauf, jetzt muss doch endlich mal dieser eine Sieg kommen und dann geht's vielleicht mal los. Aber er kommt nicht und auch nicht gegen die direkten Konkurrenten. Und dann wird es sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich, es ist noch ein bisschen zu spielen, aber es sieht jetzt nicht danach aus, als würden die beiden noch die Klasse jeweils halten.
Vom Klassenerhalt gehe ich bei beiden nicht aus. Muss aber ein bisschen widersprechen, also ich stimme der These überhaupt nicht zu. Also für mich sind wirklich die größten Enttäuschungen dieser sportlichen Enttäuschung der Saison im Dortmunder Amateurfußball, sind die Vereine, wo es das größte Chaos gab. Und da beziehe ich Türkspor mit rein, den TuS Bövinghausen und auch den FC Brünninghausen, weil das sind drei Vereine, die vertreten den Dortmunder Amateurfußball nach außen hin, auf einer sehr großen Bühne auch, vor allem bei Türkspor auf der größten Bühne, weil da ist halt, haben wir einen nationalen Blickwinkel fast schon drauf, nicht nur einen regionalen. Und da haben mich auch sportliche Entscheidungen enttäuscht und finde auch das Auftreten dann teilweise sportlich einfach auch so schlecht und so bieder, gehört sich dann einfach nicht. Und sehe es dann beim VfR Sölde zum Beispiel sehr anders. Also da sehe ich so, vor der Saison hatte ich, glaube ich, auf einen Mittelfeldplatz getippt. Wir haben ja hier bei vielen Vereinen mal oder Ligen durchgetippt, was wir so glauben. Hab hier in der Landesliga auf einem Mittelfeldplatz gesehen. Bezirksliga 8 war für mich klar, komplett gegen Abstiegskampf. Da werden Nuancen entscheiden, wie die anderen Vereine aufgestellt sind. Und man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, der VfR ist immer noch gerade der einzige Verein, der überkreislich zwei Mannschaften stellt in Dortmund. Ne? Und das ist ein Novum. Alleine, wenn du einen Verein in der Kreisliga A hast, der relativ gut mitspielt, ist das auch schon eine gute Sache, weil du einfach dann ein gewisses Niveau herstellen kannst schon. Aber Bezirksliga und Landesliga zu haben, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das haben die auch diese Saison, glaube ich, gemerkt, weil die Spieler gut untereinander wechseln konnten, gerade bei dem Trainerwechsel von Marco Nagel zu Marcel Möller. Ist aber für mich einfach so, dass da viele Unwägbarkeiten mit dazugekommen sind. Dann hast du den Trainerwechsel gehabt in der ersten Mannschaft beim VfR Sölde. Dann Trainerwechsel dadurch auch in der zweiten Mannschaft beim VfR Sölde. Da kommt vieles zusammen und wirklich enttäuscht hat es mich jetzt nicht. Ich achte auch drauf, genauso wie du, gewinnen die jetzt mal endlich wieder ein Spiel, ne? Kommen da wieder Punkte, weil gucke ich aufs Papier, sehe ich einen Kader, wo ich dachte, ja, ey, der kann in der Landesliga mithalten, ne? Der hat da Chancen irgendwie. Und weil aber auch halt Dinge dazugehören, neben der Qualität der Spieler, die ich ja sehe, weil die auch viele andere Vereine sehen, weil die Spieler kommen alle gut unter, auch bei guten und ambitionierten Clubs, sehe ich da vor allem den großen Zusammenhalt im Verein. Vielleicht ist das ein Ticken verloren gegangen. Das beschwören die aber gerade auch wieder. Ich glaube auch Marcel Möller ist der richtige Mann da an der Seitenlinie für, der es beschwört. Das ist der Eindruck, den ich habe, auch aus Gesprächen hier in der Redaktion, wenn Leute mit Marcel Möller sprechen, so ein positiver und netter Kerl, den wirklich alle zu schätzen wissen. Und ich glaube auch, dass die stärker daraus wieder vielleicht zurückkommen werden. Ich glaube, das Landesliga-Jahr haben die sich anders vorgestellt. Aber ich glaube nicht, dass das sportlich die größte Enttäuschung der Saison ist. Also bei all den Dingen, die wir hatten, das sind ja nicht nur Dinge, die außerhalb des Platzes passiert sind. Also klar, Türkspor am Ende zurückgezogen, Bövinghausen komplett gelöscht aus dem Verband oder komplett rausgenommen aus dem Verband und auch kein Teil mehr der Oberliga. Beim FC Brünninghausen Spieler in den Streik gegangen, Trainerteam weg. Man spielt mit einem Mix aus erster Mannschaft U19 und vielleicht auch ab und zu noch zweiter Mannschaft. Da finde ich das alles sportlich schon deutlich enttäuschender.
Wenn man das Wort an sich nimmt, Täuschung, ne? Man hat sich getäuscht, bleibe ich trotzdem dabei. Natürlich, Brünninghausen zählt dann auch für mich dazu. Auf jeden Fall noch, vielleicht noch einen Tick größer, aber auf jeden Fall auch eine große Enttäuschung. Halt bei Türkspor und Bövinghausen, jetzt nicht sagen, dass ich das von Anfang an hervorgesehen habe, dass das alles in den Bach runtergeht, aber irgendwann hat sich so ein bisschen angedeutet und es war jetzt nicht, zumindest für mich, irgendwie nicht so ganz überraschend, dass das nicht großartig von Erfolg gekrönt ist in den Ligen, wo sie sind. Und eben bei Sölde habe ich mit dem Kader, mit der Mannschaft, mit der genialen letzten Saison, die sie gespielt haben, habe ich einfach gedacht, dass es wesentlich besser in der Landesliga läuft. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie durchmarschieren, aber auf jeden Fall gesichert im Mittelfeld und wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und deswegen bin ich da enttäuscht.
Du bist enttäuscht. Aber auch größte sportliche Enttäuschung für dich im Dortmunder Amateurfußball? Weil, das sage ich dir, also neben den Vereinen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, nehmen wir jetzt auch mal einen Verein wie Westfalia Dortmund, die vor der Saison ja fast schon getönt haben, irgendwie erste Niederlage, erst in der Landesliga mit einem, mit einer, also das mag ich ja auch an denen, ne? Das mag ich auch an den Temmes, jener mit einer, ja, mit einem Selbstbewusstsein an die Sache ran, mit einer Motivation an die Sache ran, und das verkaufen die auch nach außen, und die wissen, dass sowas zieht, dass das medial natürlich auch gut, gut aufgenommen wird, und da bin ich dann eher enttäuscht, ja. Weil von denen gehe ich aus, auch wenn die zwei starke Konkurrenten haben, wenn du so tönst und vor der Saison sagst, ja, wir haben hier Landesliga, Landesligisten in der Vorbereitung 5-1, 5-0 weggehauen, wir marschieren durch, unser Ziel ist die Oberliga, Niederlage oder Punktverlust, Bezirks- oder Landesliga erst, ja, dann erwarte ich aber auch, dass die da in der Kreisliga A auf Platz 1 sind und vielleicht maximal einen Punkt oder zwei auseinander sind vom Verfolger, aber nicht irgendwie mit 3 bis 5 Punkten hinterherhinken und dann noch mehr Spiele haben als die Konkurrenz. Mhm. Also das wären dann eher die Enttäuschungen. Ja. VfR Sölde, ich glaube, da wird anders geplant, anders gearbeitet. Ich glaube, da wissen die auch damit umzugehen.
Ja, das stimmt. Vielleicht muss man das größte sportliche Enttäuschung dann...
Du streichst das größte. Du bist aber sportlich trotzdem ein bisschen enttäuscht.
Genau, auf jeden Fall. Aber wenn man dann nochmal jetzt genauer hinguckt und nachdenkt, kann man natürlich auch wie Westfalia Huckerde sowas dazu nehmen, die sich gut verstärkt haben und wo jeder dachte, jetzt schießen die alles kurz und klein in der Liga und hinken dann eigentlich die ganze Saison über ein bisschen hinterher. Und dann natürlich Westfalia Dortmund, ja, stimmt auch. Und die Vereine, die wir gerade gesprochen haben, so ehrlich muss man sagen, gibt es dann viele Enttäuschungen in dieser Saison. Aber Sölde zählt für mich auch dazu.
Ja, und es gibt ja auch Gründe für sowas, ne? Also in Sölde auch Personalwechsel, Trainerwechsel, Mannschaft verändert sich. Im Hintergrund vielleicht die eine oder andere Ungereimtheit irgendwie, dann weshalb dann Leistungsträger wie Patrick Johann oder Marvin König im Winter gehen. Ja. Und genauso bei Westfalia Huckerde, da haben, glaube ich, viele auf Florian Gonnrum geguckt, haben gesagt, ah, die holen den Gonnrum, alles klar, die müssen jetzt genau aufsteigen, sowas. Der schießt die Tore, dass die gleichzeitig so viel Verletzungspech hatten, ne? Dass da auch Leistungsträger gefehlt haben. Luca Kletschern auch nach der Hallenstadtmeisterschaft, glaube ich, ein bisschen länger ausgefallen ist, die auch so mit Dustin Singh auch einen sehr langen Ausfall hatten durch einen Kreuzbandriss und so, das spielt ja alles mit rein. Ne?
Ja,
und in Sölde ja natürlich auch, bei Vereinen wie Türkspor oder Bövinghausen auch eher das Drumherum um den Verein, vielleicht nicht das Sportliche direkt, halten wir aber fest. Und das ist auch nochmal wichtig, dass wir das sagen. Also es ist keine Einschätzung jetzt unserer Redaktion. Das sind einfach Thesen, die uns Kollegen zur Verfügung gestellt haben und wir diskutieren darüber. Und manchmal sind wir einer Meinung und manchmal halt nicht. Und das ist das Schöne an der These jetzt hier gewesen. Hier waren wir es in dem Fall nicht. Und du gehst nicht komplett hundertprozentig mit und ich gar nicht mit. Und ja,
ja.
So halten wir es fest. Passt und auf. Gehen zu These Nummer 4 über. Ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wir sind wieder in der Landesliga 3, aber bleiben da direkt nach dem VfR Sölde. Der FC Roche schafft den direkten Durchmarsch in die Westfalenliga. Ja, nein, vielleicht.
Jetzt gerade fühlt man sich natürlich sehr dazu hingezogen, Ja zu sagen.
Und ja, Roche steht auf Platz 1. Eben. 2 Punkte auch direkt mal Vorsprung auf den 2. 3 Punkte auf den 3. auf Hordel und auch 3 Punkte auf den FC Mal. Dahinter kommt dann nichts mehr, Platz 5, da sind's dann schon 11 Punkte.
Ich glaube, ich gehe auch mit Ja oder stimme der These zu, weil ich habe mir jetzt gerade mal noch die Gegner, die jetzt noch kommen, für Roche angeguckt. Und da, also das sieht natürlich jetzt, für die geht es auch um alle noch was. Nee, das war jetzt falsch gesagt, aber für die geht es
alle. Wir spielen jetzt gegen Sölde als nächstes, danach gegen Hombruch, glaube ich.
Genau, gegen Hombruch, Wattenscheid ist noch dabei, Kaiserau ist noch dabei, die sind beide unten drin. Und dann haben wir Hassel und Hordel. Hordel ist Dritter, also hat auch noch Chancen auf den Aufstieg. Hassel eher nicht als Siebter. Aber ich finde, das sind alles Teams, wo Roche der Favorit ist, was natürlich auch negativ sein kann. Aber ich glaube, oder so schätze ich sie zumindest nicht ein, weil sie für mich einen sehr souveränen Eindruck die ganze Saison schon gemacht haben und jetzt natürlich sowieso machen mit den Erfolgen der letzten Wochen. Und jetzt haben sie die 2 Punkte Vorsprung, glaube ich, stark darauf hingearbeitet, doch noch da hochzukommen. Und obwohl es viele nicht gedacht haben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, vor ein paar Wochen, jetzt haben sie das, was sie vielleicht intern auch gesagt haben, was sie wollen. Natürlich ist wahrscheinlich für jeden das Ziel, so weit wie möglich zu kommen und wenn es noch möglich ist, auch dann ganz nach oben zu kommen. Und deswegen glaube ich, lassen sich das jetzt auch nicht mehr nehmen, weil sie einfach gut spielen, weil sie mit Björn Sobotski einen Trainer haben, der trotzdem immer ruhig bleibt, der das gut moderiert, finde ich, der jetzt nicht ihr überschwänglich irgendwie sagt, jetzt sind wir da oben und jetzt sind wir die Größten und die Besten, sondern es geht ganz normal weiter, sind jetzt noch 6 Spiele, glaube ich, zu spielen und deswegen glaube ich schon jetzt gerade, dass Roche das auch durchzieht jetzt.
Ich sag nein. Ich sag einfach nein. Nee, also ich wär so ein typisches Ding, die spielen jetzt gegen Sölde als nächstes.
Ja, das kann natürlich dann am nächsten Wochenende, nicht jetzt, jetzt ja, muss der Pause, jetzt aber danach ist, genau. Kann natürlich schon wieder vorbei sein. Ja.
So, und dann spielen die gegen Sölde und auf einmal gewinnt Sölde mal wieder ein Spiel und holt Punkte. Geh ausgerechnet gegen Roche, das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball, nur der Fußball. 3 Euro ins Phrasenschwein einmal von mir an der Stelle für. Ich glaube, also das, was denen die ganze Saison über gefehlt hat, was sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr reinbekommen haben zuletzt, ist die Konstanz.
Mhm.
Und wenn die mit dieser Konstanz jetzt die Saison zu Ende spielen, natürlich steigen die jetzt auf diese, also dann sind die auf Platz 1. Ich glaube aber nicht, dass das hinhaut. Ich glaube, in Homburg hat sich was getan durch das neue Trainerduo Buaska, Karim Buaska und Mike Korczak. Vielleicht denkt die Sölde, ey komm, wir gehen runter, aber wir ärgern nochmal einen schönen Dortmunder Rivalen irgendwie. Ne? Klar, keine große Rivalität jetzt irgendwie zwischen Dortmunder Südosten und Dortmunder Norden, irgendwie zwischen Roche und Sölde, aber vielleicht wollen die sich ja nochmal gegenseitig ärgern. Hombruch möchte einfach auch die letzten Punkte nochmal holen. Vielleicht auch nochmal sagen, hey, können wir den vielleicht nicht ganz so sehr, eigentlich hätten wir uns vielleicht in der Position eher gesehen, am Anfang der Saison da oben mitzuspielen. Hauen auch nochmal alles rein. Dann gibt es noch ein Spiel gegen Hordel, wo ich sage, 50-50. Also da ist alles möglich und ihr Kassel auch unangenehm zu spielen. Letzte Saison schon um Aufstieg mitgespielt, jetzt eher im Mittelfeld, ganz weit weg vom unteren Tabellenende, also aber auch ordentlich weg vom oberen von der oberen Tabelle. Aber auch da finde ich, ist das Spiel nicht durch. Sobotski, glaube ich, ein super Trainer, der so ein Team, so ein Verein, so eine Mannschaft auch sehr gut im Griff hat und klar sagt, wo es lang geht. Ich bin deutlich pessimistischer. Also, ich hab's
aber aus den letzten 7 Spielen 6 Siege. Also,
da ist die Konstanz,
wie du gesagt hast, die ist Konstanz, jetzt gerade schon sehr lange da.
Dadurch ist sie da, ja. Aber jetzt nochmal 6 Spiele zu gewinnen am Stück.
Müssen ja nicht alle gewonnen werden.
Ja, müssen nicht, weil die anderen wahrscheinlich auch nicht alle Spiele gewinnen. Ich tue mich schwer damit. Ich glaube da, also ist ja vielleicht auch manchmal so eine Glaubensfrage, ich glaube da gerade aktuell nicht so dran, dass der FC Roche das durchziehen kann und wird.
Ja, wahrscheinlich hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch nein gesagt, aber
weil sie da noch
Zweiter waren. Ja.
Zweiter waren. Am Ende fehlt die Konstanz natürlich auch bei der Konkurrenz, sonst wäre Roche auch nicht oben. Aber Roche hat dann jetzt einfach eine Serie gestartet, dafür rausgeholt und steht dann aktuell auch verdient auf Platz 1.
Ja.
Wir teilen uns das trotzdem so auf. Du sagst, jo, ja, sie packen es, sie machen es. Mit Blick auf das Restprogramm, ich sag, nee.
Ich habe sie auch schon mal zum Hallenstadtmeister getippt. Dann sind sie im Achtelfinale rausgeflogen. Also ich habe mit Roche eine gute Verbindung.
Gutes Omen für Roche. Also von daher, Linus freut sich über eine Einladung von euch zum Platz. Wir schicken ihn mal für ein Spiel dann zu euch, für einen Livestream oder einen Bericht oder einen Ticker.
Nach der Sommerpause dann.
Nach der Sommerpause oder zum Meisterfeier vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Behalten wir auf jeden Fall im Blick. Erfahrt ihr natürlich auch bei uns alles, was in der Landesliga passiert, welche Dortmunder Teams vielleicht runter müssten, welche Teams sich gerettet haben oder welche Teams am Ende aufsteigen. Also aus Dortmund bleibt dann nur noch der FC Roche, der SV Brakel ist da zu weit weg für. Aber ja, erfahrt ihr natürlich bei uns. Und abschließend gehen wir, und da wechsle ich auch direkt mal noch in die Liga hier bei fußball.de, damit ich da Bescheid weiß, und lese euch mal die These vor, die 5. und letzte These. Maximilian Podel spielt die mit Abstand beste Saison seiner Karriere. 28 Tore in 26 Spielen, offiziell nur 22 Tore, weil er 6 gegen das zurückgezogene Bövinghausen geschossen hat. Und da muss ich jetzt nochmal nachdenken. Ach ja, doch, 6 Stück hat er erzielt gegen Bövinghausen. 4 und 2, genau. Ich konnte mich nur an den Viererpack jetzt im ersten Moment erinnern. Dachte, es war doch ein Viererpack, kein Sechserpack. Er sagte, die Kollegen in der Redaktion hätten da jetzt einen Fehler eingebaut. Das war aber nicht so. Und du hast gerade angefangen, ich fange jetzt an. Ich weiß nicht, ob es die beste Saison seiner Karriere ist. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, das müsste er am besten einschätzen, weil ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, wie er sich selber wie er sich selber auch fühlt und wie es ihm persönlich geht oder so. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sagt, er hatte auch Spielzeiten, in denen er noch besser vom Gefühl her drauf war. Die Saison trifft er vielleicht auf dem Papier noch einfach mehr. Mhm. Was mich an ihm beeindruckt, und klar, auf dem Papier ist es, dann wird es die Abstand mit Abstand die beste Saison von Maximilian Podé. Was mich beeindruckt, ist diese Konstanz, die er einfach mitbringt.
Ja.
Jahr für Jahr für Jahr für Jahr schießt und schießt er die Oberliga, kurz und klein. Kurz und klein ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber der trifft und trifft und trifft. Und der hat wenig Spiele dabei, wo er 3 Tore oder so macht regelmäßig, sondern es sind immer wirklich einzelne Tore. Mhm. Der trifft hier zum 1-0, der trifft da zum 2-1, der trifft da zum 1-1, holt Aplabek damit richtig wichtige Punkte. Ich kann mir aber vorstellen, dass er sagt vielleicht, dass er mit Abstand die beste Saison in einem anderen Jahr gespielt hat. Aus unserer Sicht und aus dieser blanken Statistik-Sicht, ja, ist mit Abstand seine beste Saison. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sagt, hey, nee, war die Saison, weiß ich nicht, 2018, 2019, warum auch immer, weil er die da zum Klassenerhalt geschossen hat, weil er in der Saison könnte es sein, dass sie sogar schon um Aufstieg mitgespielt haben, mhm. Weil er da einfach richtig gut getroffen hat irgendwie. Kann auch sein, dass er sagt, ey, war meine erste Saison, weil es da direkt lief irgendwie, weil Maxi Podé kam in diesen Seniorenfußball und er hat einfach gesagt, ja, ich komme jetzt hier hin und bin jetzt hier in Aplabek und ich schieße jetzt meine Tore. Und das Jahr für Jahr in der Oberliga. Und deshalb tue ich mich da schwer, das einzuschätzen, das zu sagen. Auf dem Papier ist es mit Abstand seine beste Saison, auch mit so einem Viererpack, wo er auch, da habe ich danach mit ihm gesprochen, nach dem Derby gegen Bövinghausen, nach dem Rückspiel, habe ihn gefragt, wie das so war, und meinte, er hat noch nie einen Viererpack in der Oberliga erzählt und wusste auch, wie die Situation in Bövinghausen ist, wollte es auch gar nicht jetzt irgendwie so groß an die Glocke hängen, meinte, aber cooles Gefühl, richtig mhm. geil, so das mal zu erleben und das mal mitzunehmen. Ja, deshalb tue ich mich an sich da schwer mit und vielleicht ist das einfach ein guter Anreiz für uns, hey, ich nehme das jetzt mit und wir fragen ihn gleich mal oder wir fragen ihn nachher mal, also wir rufen ihn mal die Tage an und hören mal nach, ist das eigentlich mit Abstand deine beste Saison, die du je hattest, Maxi?
Ja.
Und ich glaube, das kann er am besten dann einschätzen, auf dem Papier ist es ja, ich möchte bei so einer These, ich möchte mich da gar nicht richtig festlegen, weil er Jahr für Jahr einfach so gut ist, so abliefert, sich ja auch um sich selbst kümmert, um seinen Körper kümmert, weil er ja kaum verletzt ist. Er ist immer dafür für den ASC, der spielt fast jedes Spiel, ist Kapitän, übernimmt Verantwortung und ist immer noch erst, glaube ich, Mitte 20. Das gucke ich nach und lasse dir jetzt auch ein bisschen Platz für eine Antwort.
Ja, wir hatten ja erst überlegt, dass wir beide jeweils uns Thesen überlegen und uns gegenseitig zuwerfen. Mhm. Meine erste These, die ich aufgeschrieben hatte, war, dass Maxi Podé bester Torjäger der Oberliga wird. Das ist jetzt nicht ganz so ein Hot-Take, aber dass er auch die 30-Tore-Marke noch knackt, also in der offiziellen Reglement noch. Deswegen hatte ich da auf jeden Fall auch schon so ein Gefühl irgendwie, dass Podé hier für eine gute These sorgen könnte. Und ich würde der These auch zustimmen, weil du hast jetzt gesagt, du guckst auch so ein bisschen wahrscheinlich, oder so habe ich es rausgehört, mehr auf das Gefühl des Spielers. Ich bin da schon eher so, dass ich auf die Zahlen und Statistiken gucke. Also ich würde auch sagen, Lewandowskis beste Saison war die, wo er 41 Tore gemacht hat, auch wenn er sich jetzt in Barcelona anscheinend wieder sehr wohl fühlt in dieser Saison. Deswegen gehe ich da mit und glaube auch, dass da noch ein paar Tore dazukommen, weil, wie du auch gesagt hast, er trifft immer. Auch jetzt das letzte Wochenende gegen Schermbeck hat es irgendwie gezeigt, war so ein Spiel, wo viel gegen den ASC lief, wo es dann 1-3 stand und dann kommt trotzdem noch ein Tor von Podé zum 2-3 in der Nachspielzeit, glaube ich, mit die letzte Aktion irgendwie. Also irgendwie ist er immer da und macht seine Tore und deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass noch ein paar dazukommen und es dann, ich glaube, du hast jetzt gerade die Statistik auch geöffnet aus den letzten Jahren, ist, glaube ich, dann auch von den Zahlen seine beste Saison wird in der Oberliga.
Ja, deutet alles darauf hin. Er hatte mal in der Saison 2022-23 in 32 Spielen 22 Tore. Das war die höchste Toranzahl, die er hatte, neben der Saison 17-18. Da waren es auch 22 Tore in 29 Spielen. Letzte Saison waren es 21 Tore. Also der knackt auch relativ konstant immer die 20, außer in, glaube ich, zwei Spielzeiten, die Corona-Spielzeiten mal ausgenommen natürlich. Ja, und hier bei Transfermarkt.de ist es noch drin, 26 Spiele, 28 Tore, phänomenaler Wert.
Ja.
Also auch auch mit Blick auf die Bövinghausen-Tore, dann sind es 22 Tore in 24 Spielen.
Noch,
ne? Also
immer noch brutal.
Ja, genau. Und ich tue mich trotzdem schwer und wir werden die Frage ihm auf jeden Fall selbst demnächst mal stellen, weil die einfach, finde ich, auch sehr interessant ist und er wird uns da vielleicht auch die passende Antwort drauf liefern. Nicht ohne Grund, also letzte Saison hatten wir ja eine Wahl, letztes Jahr hatten wir eine Wahl zum Amateurfußballer des Jahres stattfinden lassen, die wir auch dieses Jahr im Laufe des Jahres nachholen möchten und die hat er gewonnen und er wurde am häufigsten von allen Trainern und Kapitänen überkreisig genannt. Das ist der Name, der Begriff, da weiß jeder Bescheid, der garantiert dir Tore. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, egal wo der spielt, ich glaube, der hat so einen guten Torriecher. Und der hat ja in Aplabek jetzt auch über, der spielt seit 2016 in Aplabek. Das heißt, er hat zig Systeme mitgemacht, zig Trainer miterlebt. Der kann in vielen Systemen spielen. Er weiß einfach, wo das Tor steht. Und du sagst, ist seine beste, mit Abstand seine beste Saison seiner Karriere. Ich sage, es ist eine.
Ihn selber.
Ja, ich frage ihn selber auf jeden Fall mal. Und ich würde sagen, es ist nicht wie immer klingt so.
Eine
ja,
sehr gute.
Ist, ja, es ist
mal wieder.
Überragende, ja. Eine konstant überragende Leistung, die er da auf den Platz bringt und auf den Rasen bringt. Linus, das hat mir Freude bereitet. Das
ja,
hat
mir auch
Spaß
war
gemacht.
Wirklich eine coole Sache.
Ich bin auch erleichtert, dass wir doch nicht so ahnungslos waren und dass wir zu allen Themen ein bisschen was sagen konnten. Du wirst dir beim VfR Sölde wenig Freude gemacht haben, ich beim FC Roche nicht. Das heißt, in der Landesliga gucken wir beide uns Hannibal Brakel und Hombuch demnächst an. Das ist auch okay für uns. Und klaren Auftrag für mich, bei Maxi Podilma die Tage nachzuhorchen, nachzufragen, ob das mit Abstand seine beste Saison ist, welches Gefühl er da hat. Kann mir vorstellen, dass er es vielleicht auch ein bisschen differenzierter noch sieht insgesamt, weil er so viel miterlebt hat in all den Jahren.
Ja.
Und kann euch nur empfehlen, schaut bei uns rein, rn.de/dosport, Sport in Dortmund auf Facebook, Instagram. Ihr findet uns auch mit unserem eigenen WhatsApp-Channel. Auch da gibt es immer wieder ein paar Infos für euch zwischendurch mal eben aufs Handy oder ladet euch unsere RN-Plus-App runter. Auch da kriegt ihr Push-Benachrichtigungen zu allen wichtigen Dingen, die passieren. Unser Abo gibt es im Angebot, das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Link dazu findet ihr in den Shownotes mit aktuellem Angebot natürlich auch. Wenn ihr neu mit dabei seid und kann an der Stelle nur sagen, Linus, vielen Dank, schön, dass du dabei warst. Und ihr hört die vierte Halbzeit dann nächste Woche wieder. Wünsche schöne Ostertage, schöne Feiertage bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.